Grüß euch herzlich und gebe zu, dass ich mich freue, dass ich hier bin. Und es ist tatsächlich so, wie Gerhard eben sagte, ich habe in der Vorbereitung für heute nachgeschaut, wann ich das letzte Mal hier war. Das war im November 2002 in Unterseibertenrot. Und ich gehe davon aus, dass von euch niemand mehr weiß, worüber ich gepredigt habe. Ich weiß es. Nicht nur, weil ich es mir aufgeschrieben habe, sondern weil mich das Thema, das ich vorbereitet habe, damit eingeholt hat. Und ich will einsteigen heute Morgen, indem ich mich entschuldige. Und ich bekenne, dass ich damals nach der Ausübung der Predigt mich vor Gott schuldig gemacht habe. Ich habe damals in der Predigt mich verkleidet und dargestellt als ein Kumpel vom Levi, von dem wir ja in der Lukas Kapitel 5 lesen, und habe so eben aus seinem Leben ein bisschen erzählt. Und ich habe realisiert, dass damals sich einige ältere Brüder geärgert haben darüber, weil ich da in einer Jeans aufgetreten bin, die zerrissen war, weil ich mit meinen Schuhen auf einen Stuhl mich gesetzt habe oder eben gestellt habe. Und das habe ich natürlich im Vorfeld bewusst so gemacht, weil ich provozieren wollte. Aber über diese Reaktion der Brüder habe ich damals mich gefreut und habe, weil ich die Predigt jetzt vorbereitet habe, realisiert, es kam in mir Verachtung auf. Und dafür will ich mich entschuldigen. Es hängt sicherlich auch an meinem Werdegang. Ich bin, ohne dass ich es wollte, eben als Dreijähriger in eine Großstadt ausgewandert worden. Ich bin in einer Millionenstadt aufgewachsen. Johannesburg hatte damals 1 Million Einwohner. Als ich dann viele Jahre später hier nach Linden kam und in dieses kleine Dorf Linden kam und dann ab und zu in noch etwas kleineren Dörfern gepredigt habe, habe ich Mühe gehabt, mich einfach umzustellen in ja, das anders geprägte Leben. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, dass ich damals die sich geärgert haben, über mich verachtet haben. Ich will es einfach so sagen. Denn es geht heute in der Predigt um zwei Themen. Einmal um Beten und ich habe es genannt Lieben, weil man nicht unbedingt das Negative so sagen will, aber eben aus der Schriftlesung von dem zweiten Teil, Vers 9 und 10, habt ihr vielleicht mitgekriegt, es ging da um, dass Jesus etwas sagt für Leute, die auf andere herabschauen, die andere verachten. Und unser Christsein soll nicht geprägt sein von dem, sondern eben vom Lieben. Und deshalb die zwei Stichpunkte, die ihr mitnehmt von heute, beten und lieben. Nichts Neues für euch. Aber doch etwas, was eben unseren Alltag mehr und mehr prägen soll. Und ich sage das als jemand, der jetzt auch schon 70 geworden ist. Auch für die alten oder älteren Leute ist das so wichtig, dass das so im Mittelpunkt steht. Beten und lieben. Zunächst mal steige ich ein mit der Frage, was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? In der Regel nichts Neues. Das bist du gewohnt. Die oder den hast du schon öfters gesehen. Ich erlaube mir heute mit diesen zwei Stichpunkten Beten und Lieben euch einen Handspiegel vorzuhalten, damit ihr kurz nachschauen könnt, ob alles in Ordnung ist. Ich will keinen Druck ausüben, wirklich nicht. Es soll einfach eine Standortbestimmung sein für eventuelle Veränderungsmöglichkeiten. Meine Frau sagt manchmal, ah, deine Haare soll ich mal wieder schneiden? Und ich sage, wieso denn? Nee, dann gucke ich in den Spiegel und dann, ja, dann stehen sie doch ein bisschen so hoch. Und dann denke ich, okay, gut, dann machst du immer wieder so runter, ne? Und dann geht es wieder gut. Aber weil ich einen Spiegel, dann sehe ich, okay, andere Leute nehmen es etwas anders wahr als ich. Und dann hilft der Spiegel zu einer realistischen Einschätzung wieder. Es geht ja darum, dass wir beten. Und es geht darum, dass wenn wir beten, dass Gottes Namen geheiligt wird. Das geht in unserem ganzen Leben so, dass durch unser Leben Gottes Namen geheiligt wird. Dass sein Reich kommt. Und dass wir in seiner Welt, in der wir leben, dass wir Liebe zeigen, genau in der Welt, in der wir leben. Ob wir jetzt so richtig freundliche Nachbarn haben oder nicht. Ob wir uns ärgern darüber, dass der Nachbar seit 40 Jahren dies oder jenes macht. Oder ob wir uns freuen. Beten. Wie gestaltest du dein Leben und wo passt dein Beten hinein? Welchen Stellenwert hat das Gespräch mit deinem Schöpfer und Erhalter in deinem Alltag? Meisten von uns kennen die unterschiedlichen Aspekte des Betens, Loben und des Anbetens. Ja, es geschieht, indem wir Lieder singen, aber wo geschieht das auch in meinem persönlichen Leben? Dass ich Gott lobe, dass ich eben auch die Zeit in meiner Gebetszeit nehme, um ihm Gutes zu sagen. Oder ist es, wenn ich genau in den Spiegel gucke, nicht auch oft so, dass ich sage, lieber Herr, ich bin jetzt hier, um dich eben zu bitten. Und folgende 27 Punkte bringe ich dir heute. Wir kennen Lob und Anbetung. Wir kennen Dank. Ja. Wir kennen die Bitte und eben auch die Fürbitte. Ich weiß nicht, wo der eine oder andere vielleicht das ein oder andere vernachlässigt. Geht sicherlich auch nicht unbedingt um ein ausgewogenes 25-25-prozentige Sache, sondern um unser Leben mit Gott. Paulus schreibt an die Thessalonicher, betet ohne Unterlass. Okay, heißt das jetzt halbe Stunde am Tag? Oder müssen wir genau eine Stunde einhalten? Nee, Jesus sagt, oder Paulus schreibt dort, betet ohne Unterlass. Ich denke, das weist nochmal auf eine andere Dimension hin. Nämlich, dass wir ständig im Gespräch sind mit Gott. Dafür brauchen wir keine Augen zumachen. Da brauchen wir nur in diesem Bewusstsein leben, dass Gott da ist, wie wir auch heute wieder gebetet haben. Dass wir wissen, der Heilige Geist lebt in mir, wenn ich als Christ lebe. Ich habe ihn ja gebeten, dass er in mein Leben kommt. Und dass ich von daher immer im Gespräch mit ihm bin. Und wenn es beim Autofahren ist. Und dann ist es gut, wenn man beim Beten nicht die Augen zumacht, sondern offen lässt. Aber dass man dieses Gespräch führt mit ihm. Auch dann, Jesus selbst sagt, oder das heißt von Jesus, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässlich beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Man kann sich also entmutigen lassen, dass man aufhört zu beten. Hat ja doch keinen Sinn. Ja, aber es geht doch ums Gespräch. Geht doch gar nicht um einen Sinn, sondern um das mit ihm Leben, in ihm sein, mitten in der Besprechung, mitten auf dem Fußballplatz. Natürlich kennen wir alle feste Gebetszeiten. Das erste nach dem Aufstehen oder vor jedem oder nach jedem Essen oder vor dem ins Bett gehen. Manche von uns kennen das und haben das als Säuglinge mit aufgenommen, dass gesagt worden ist, ja, du brauchst in deinem Leben eine stille Zeit. Hoffentlich ist er nicht still, sondern passiert da etwas und man redet oder man hört. Und um zu hören, braucht es Zeit. Da muss ich den Mund halten. Ist alles gut. Aber Jesus will auch das andere. Das ständig im Gespräch sein. Dabei geht es in erster Linie um Beziehung. Dass wir in Beziehung mit unserem Herrn leben, durch seinen Heiligen Geist. Alltägliche innere Verbundenheit, was wir jetzt nicht in der Schriftlesung gehört haben, aber am Ende von der Geschichte mit der Witwe und dem Richter, da heißt es, sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Wird er Leute finden, die Tag und Nacht mit ihm im Gespräch sind? Schon eine Anfrage. Ja, die 10 Minuten Zeit ist gut, die man sich festlegt. Aber es geht Jesus offensichtlich auch um dieses ständig im Gespräch sein. Ständig offen sein, auch dafür zu hören, was er sagt, in der einzelnen Situation. Zu hören, soll ich das jetzt sagen, was ich jetzt sagen wollte oder nicht? Tag und Nacht heißt ständig im Gespräch sein. Und so ist der Blick in den Spiegel. Bete ich Tag und Nacht? Ist die Beziehung zu Jesus durch den Heiligen Geist so wichtig? Was ist denn das Ziel unserer Gebete? In unserer Welt. Das Ziel ist doch, dein Name werde geheiligt. Das letzte Ziel ist nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Reich komme. So hat Jesus seine Jünger gelehrt zu beten. Dein Wille geschehe. Ja, wir dürfen wie diese Witwe kommen und können unsere Anliegen bringen. Das ist keine Frage. Aber bei all unserem Bitten, auch für unsere ganz persönlichen Dinge und für Krankheitssituationen und für Überlebenschancen und was es an kritischen Situationen gibt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Name werde geheiligt heute. Wenn ich das gute Essen esse, was ich heute Mittag esse. dein Wille geschehe. Es geht in unserem Leben und Beten um die enge Verbundenheit mit Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, damit Gott wirken kann in dieser seiner Welt. Er will ja seine Kinder gebrauchen, dass sie in dieser Welt wirken und leben. Ja, er sorgt sie. Er versorgt sie, jawohl. Es ist schon faszinierend, Hebräer, ich glaube 13 ist das Kapitel oder 10, da werden Glaubenshelden genannt. Wunderbare Dinge hat Gott gewirkt durch Menschen. Und dann heißt es weiter hinten, aber auch die anderen, die kein Zuhause hatten, die umherirrten, die verhungerten, die verfolgt worden sind und getötet worden sind, denen nicht geholfen wurde aus ihrer Not heraus. Und auch die waren Gottes geliebte Kinder. Wenn wir als Kinder Gottes leben, dann heißt das nicht automatisch, es wird alles gut gehen. Und wir werden ein langes Leben haben und wir werden keine Schmerzen haben. Und wenn wir in solchen Situationen sind, dann brauchen wir auch nicht zu sagen, oh Gott hat uns verlassen. Nein. Es werden im Hebräerbrief diese Glaubenshelden aufgezählt, die es schwer hatten im Leben und die gar nicht lange gelebt haben. Aber sie waren Gottes geliebte Kinder. Es geht nicht um unseren Willen. Ja, ich gebe zu, ich will, dass ich gesund bin, keine Frage. Ich will auch nicht leiden, das sage ich meinem Herrn auch immer wieder. Aber auch in meinem Leben geht es darum, dass sein Wille geschieht und nicht mein Wille. Und dann kommt es manchmal im Alltag auch zu überraschenden Momenten. So einen habe ich vor einer kurzen Weile erlebt. Wir hatten Autos getauscht mit unserem Sohn. Ja, er brauchte unser Auto und dann hatten wir seins. Ich musste aber einkaufen fahren und setze mich ins Auto oder nee, ich war schon unterwegs. Und dann dachte ich, oh, jetzt habe ich meine Einkaufskiste nicht im Auto, sonst ist die immer im Auto. Ich habe keinen Einkaufschip, der ist sonst immer eben in der Mittelkonsole. Ich weiß, ich habe mir in der Brieftasche 2-Cent-Stücke und 1-Cent-Stücke, aber eben der Aldi beim Aldi, da nehmen die schönen kleinen Autos, die man dann nehmen kann, um seinen Koffer vollzupacken, eben keine 1-Cent-Stücke. Und ich überlegte und fuhr dann somit auf den Aldi-Parkplatz und sah, da waren, das war morgens so 7:45, sah, dass da 3 Autos standen auf dem Parkplatz. Dachte ich, oh, das ist niemand, den ich fragen kann, ob er mir eben da einen Chip gibt für so einen Wagen. Ja, okay, wie kriege ich das hin mit dem, was ich auf meiner Einkaufsliste habe? Ich habe gedacht, lieber Herr, ich danke dir, dass du mich jetzt einfach auch hier führst. Und wenn man, bei uns auf dem Aldi ist zumindest viel Platz für Autos, und dann war auch da viel Platz und ich stellte mich an einen Platz und dachte, Herr, jetzt musst du mich leiten, damit ich weiß, ob ich und wie ich jetzt was einkaufen kann. Ich mache die Tür auf und will aussteigen und da liegt so ein Einkaufschip auf dem Boden. Ich denke, ja, Herr, so einfach manchmal. Danke, mitten im Alltag. Ich nehme es gern aus deiner Hand. Und konnte von daher alles einkaufen, was ich brauchte. Wenn es anders gekommen wäre, ist ja auch okay. Aber manchmal ist es so schön, wenn man das dann so an Kleinigkeiten im Leben erlebt. Beten. Beten. Und lieben. Egal, wie unsere Welt aussieht. Egal, wie andere Menschen sich verhalten. Das ist herausfordernd. Das ist nicht leicht. Immer. Jesus will, dass dein Leben von Liebe geprägt ist und dass du liebst. Und das macht einen riesen Unterschied. Es kam mal jemand zu Jesus und hat gefragt, was ist denn das Wichtigste, was man tun soll? Und dann antwortet Jesus, wir lesen es in Lukas Kapitel 10, 25 und 26. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Darum geht's. Tu das und du wirst leben. Das gilt heute. Das ist, was Gott will, egal wie unsere Welt aussieht. Es ist schwer, wenn man eben in einer Stadt sitzt, wo eben die israelischen Bomben jetzt fallen. Es ist schwer, wenn man, wie viele Menschen in Israel gestern den ganzen Tag oder immer wieder in Luftschutzbunkern waren, weil immer wieder Sirenengeheul war. Es ist schwer in solchen Situationen, ja. Egal wie unsere Welt aussieht, meinen Nächsten zu lieben. Wer ist mein Nächster? Kommt auch in der Geschichte vor, die ich eben angedeutet habe. Ja, der, der meine Hilfe braucht. Der, der gerade da ist. Der, mit dem ich 60 Jahre lang zusammen im Haus wohne. Ja, ist mein Nächster. Manchmal ist es schwer, gerade den zu leben. Ein Aspekt davon detailliert Jesus eben hier in Lukas 18, Vers 9. Das haben wir in der Schriftlesung gehört. Jesus wandte sich nun an einige, die im falschen Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Das ist das Gegenteil von Lieben. Und für diese Leute, die andere verachten, hat er das Gleichnis erzählt vom Pharisäer und vom Zöllner. Vom Pharisäer, der da im Tempel betete und sicherlich zu Recht sagte, Herr, ich kann dies und ich mache das und ich bin ganz gut und außerdem halte ich mich an dieses Gebot und das Gebot und ich gebe meinen Zehnten und die Gemeinde unterstütze ich immer. Der dabei aber den anderen, der anders lebt, warum auch immer, verachtet. Und der Pharisäer hat den anderen, der mit ihm beim Beten war, nicht geliebt und sich höher gestellt als ihn, wegen seines Tuns. Jesus erzählt diese Geschichte und sagt, der Pharisäer ging nicht gerechtfertigt weg. Der andere schon. Unsere Haltung, ob wir lieben oder nicht lieben. Jesus spricht diese Gefahr des Verachtens, des Herabschauens an. Deshalb die Geschichte. Ich soll Gott und meine Nächsten und mich selber lieben. Es gibt Passagen in der Bibel, die nahelegen, den Feind zu lieben. Den, der so anders ist. Den, der mir Böses will. Den, der das Reich Gottes schaden will. Und der lästert gegen Gott. Das ist nicht leicht. Das ist herausfordernd, auch wenn man 20, 30, 40, 50 Jahre lang als Christ lebt. Es ist heute noch gilt. Aber es ist das, was Gott will. Auch in einem postchristlichen Umfeld, in dem wir leben. Ich habe wenig Ahnung oder keine Ahnung, wie ihr als Gemeinde hier in Unterseibertenroth und in Sellenroth in der Umgebung angesehen werdet, von denen, die noch nie dieses Haus betreten haben. Als Fromme abgestempelt oder als Spinner oder als Exoten oder als die, die alles besser machen wollen. Oder ob die euch so sehen als diejenigen, die lieben und sich gegenseitig unterstützen, die miteinander gut auskommen. Als diejenigen, zu denen man gehen kann, wenn man wirklich in Not ist. Ihr wisst es selber, wie ihr miteinander umgeht. Deshalb der Spiegel. Einfach mal reingucken. Egal, in welchem Umfeld und welcher Welt wir leben, Liebe zu zeigen und zu leben ist beeindruckend und ist von Gott gewollt. Und der Liebende verachtet denjenigen nicht, der nicht liebt. Ich wünsche es für mich in meinem Umfeld und für euch, dass ihr als Gemeinde bekannt seid als diejenigen, die lieben. Seid doch in eurem Umfeld bekannt als diejenigen, von denen in allen Bereichen Liebe ausgeht. Um Gottes Willen. Denn so ehrt ihr Gott. Und manchmal an so ganz praktischen Dingen wie Gardinen oder Nicht-Gardinen. Ich danke euch für euer Zuhören. Amen.